Der Hansa Invest Podcast.
Börsenradio Network AG.
Längerfristig gesehen sind viele Preise oder viele Kurse sehr interessant. Wenn der Markt erkennt, dass KI kein Softwarekiller ist, sondern eher vielleicht ein gewisser Beschleuniger sogar, könnte die Stimmung doch entscheidend drehen.
Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Ja, mein Name ist Johannes Ries, Gründer von Apus Capital.
Willkommen beim Börsenradio. Johannes Ries, der dienstälteste SAP-Analyst Deutschlands. Was sagt der Fachmann zum Thema, was gerade die Investments in Technologiewerte im Allgemeinen und speziell in Softwareunternehmen angeht? KI frisst Software, das hört man an allen Ecken und Enden. Was bedeutet das für die Börse? Die Investoren haben ja Software und entsprechende Dienstleistungsunternehmen lange gesehen als die KI-Gewinner. Warum ist das jetzt anders oder anders gefragt, warum kippt die Stimmung?
Es war lange Zeit so gesehen worden, KI hilft Softwareunternehmen günstiger und schneller neue Software zu schreiben, damit auch neue Produkte in den Markt zu bringen. Aus dem Grund hat man die Softwareunternehmen zu den Gewinnern gezählt. Nun hat man mit dem stärkeren Aufkommen der agentbasierten KI-Lösung, wo man also der KI eine Aufgabe gibt und die löst die Aufgabe selbstständig. Man sagt, KI schreibt mir ein Softwareprogramm und das KI schreibt ein fertiges Softwareprogramm. Und als das immer klarer wurde, dass sowas möglich ist und erste kleine Beispiele am Markt bekannt wurden, hat die Stimmung total gedreht. So ein bisschen nach dem Motto, was brauche ich eine vorgefertigte Standardsoftware, wenn ich individuell für mein Unternehmen, für meine Bedürfnisse mir relativ schnell und einfach über KI eine Software schreiben lassen kann. Die extremen Skeptiker sind sogar so weit gegangen, der langfristige Wert in einem Discount Cash Fund, der nennt man das ja den Terminal Value, das ist der Wert, der nach den einzelgeschätzten Jahren, meist 5 oder 10 Jahre, da noch angesetzt wird, bei 0 anzusetzen. Das ist natürlich eine totale Extremposition und wie immer im Leben, es gibt mit Schwarz und Weiß, wenn wir auch sehr gerne, gerade auch in Medien, immer das eine oder das andere sehen wollen, es gibt ganz viele Töne dazwischen und auch gerade bei dem Software-Thema muss man sich das ganz genau ansehen, inwieweit wirklich KI zum Softwarekiller wird oder am Ende vielleicht für viele Unternehmen sogar positiv sein kann.
Also wir Medien, wir sind ja gar nicht schwarz und weiß. Wir sind diejenigen, die das Leben in bunten Farben zeichnen. Wer schwarz und weiß zeichnet, das sind doch die Investoren, oder?
In dem Fall haben sie vollkommen recht. Also es gab einen heftigen Sellout, wer es nicht so beobachtet hat. Softwareaktien sind seit Jahresanfang über 20% im Durchschnitt, viele sogar noch deutlich stärker gefallen. Und seit dem Höhepunkt des Branchenindex im Oktober liegt der Verlust sogar bei 30%. Ich gebe Ihnen recht, also da wurde wirklich von vielen alles sehr, sehr negativ gesehen. Auch die Börse sortiert oft also auch schwarz oder weiß. Wir haben das ja oft schon erlebt, dass genau auch in Euphoriephasen umgedreht Dinge total positiv überzeichnet wurden.
Also die Argumentation ist natürlich im Markt und man sagt dann irgendwann, der Markt hat immer recht. Und ich versuche ja mit Ihnen herauszuarbeiten, ob er denn recht hat. Na klar, die KI, die Generative KI schreibt heute selbst den Code. Da könnte man davon ableiten, dass das klassische Softwarefirmen tatsächlich bedroht oder die von Ihnen genannten KI-Agenten, die im Grunde genommen alles dann machen und die Software vielleicht dann doch zur Massenware werden lassen. Aber die Frage ist doch, was macht der Markt? Macht der jetzt eine Übertreibung? Und sind die Kurse, die Preise, die wir jetzt sehen, sind das eigentlich Sonderangebote?
Ich würde sagen, längerfristig gesehen sind viele Preise oder viele Kurse sehr interessant. Wir wissen umgedreht, dass solche Narrative sich natürlich relativ lange halten. Aber gehen wir mal auf die Fakten. Es gibt eigentlich 4 Bedenken, die so der Markt spielt. Eine hatte ich schon erwähnt. Die Unternehmen gehen hin und nehmen einen Softwareagenten, vielleicht von Anthropic. Da gibt es ja eine Entwicklungsplattform, die heißt Cloud, mit der man Agenten schreibt und sagt, Cloud, entwickle mir meine Software selber. Die zweite Bedenken sind, es gibt auch Unternehmen, die auf der Technik aufsetzen und eigene Lösungen für bestimmte Bereiche, die rein agentenbasiert sind, anbieten. Also eine modernere, Anführungsstrichen, Software anbieten als die klassischen Anbieter. Und dann ist noch die Bedenken, ob sich so jemand wie Anthropic mit Cloud über all die ganzen Software, die in Unternehmen sind, drüber legt und all die Daten dann herauszieht, die quasi als Backup-Systeme nutzt und die Kontakte zu den Kunden in den Unternehmen quasi dann zu den AI-Anbietern wie Anthropic oder ChatGPT, also OpenAI, wandern könnten. Und die letzte Angst ist natürlich, wenn die Anwendung von AI-Software von Agents dazu führt, dass Unternehmen effizienter arbeiten und damit weniger Mitarbeiter gebraucht werden, um dieselbe Arbeit zu bewerkstelligen, dass das klassische Geschäftsmodell der Softwareunternehmen, die auf Arbeitsplätzen basiert, so viele Mitarbeiter in den Kundenunternehmen nutzen meine Software und ich kriege pro Seat, pro Arbeitsplatz, vielleicht gestaffelt nach der Stärke, wie viel der Mitarbeiter das nutzt, dann einen bestimmten Betrag pro Monat oder Jahr. Dieses Geschäftsmodell wurde auch in Frage gestellt. Das sind so zusammengefasst die vier Bedenken. Und die können wir jetzt im Einzelnen nochmal durchgehen, warum das vielleicht doch nicht alles ganz so einfach funktioniert und vielleicht doch nicht so gefährlich ist, wie es auf den ersten Blick wirkt.
Ja, machen wir das doch mal. Also es gibt ja diese gefühlte Angst, auch Narrative hatten Sie es genannt, die sich zur Not auch relativ lange dann halten, möglicherweise so lange, bis dann das Gegenteil wieder bewiesen wird. Aber wie sind denn die Fakten? Wo sehen Sie denn zum Beispiel echte strukturelle Risiken für die Geschäftsmodelle der Softwareunternehmen?
Ja, strukturelle Riesen, Geschäftsmodell der Softwareunternehmen ergeben sich vielleicht aus dem berühmten Seed-Thema, weil es gibt wirklich weniger Mitarbeiter vielleicht, die in Zukunft eine Software nutzen. Aber die Softwareunternehmen haben schon mit der Umstellung auf die Cloud, als man die Software nicht mehr als Lizenz verkauft hat, da war oft dann so viel Lizenz pro Mitarbeiter, wurde die Kalkulation. Aber man ist ja ganz stark in Richtung Miet-Software gegangen, die aus der Cloud bezogen wird. Und hat das Geschäftsmodell geändert und hat auch sehr oft dabei einen Wechsel von dem Seed-basierten Preismodell hin zu einem nutzenbasierten Preismodell. Was bringe ich dem Kunden für einen messbaren Nutzen umgestellt? Und nach jüngsten Untersuchungen sind auch jetzt schon über 60% der Softwareverträge darauf basierend. Also von der Seite, es ist eine gewisse Bedrohung, aber die wird dadurch, dass die Modelle schon umgestellt sind und auch weiter umgestellt werden, sicher handelbar sein. Aber lassen Sie mich mal so ein bisschen auf die Gegenargumente eingehen, die auch klar machen, warum die traditionelle Software doch eine sehr gute Position hat und vielleicht eher durch AI und was Agenten können, ergänzt werden kann. Das allererste ist, wie immer bei Software, bei allem entscheidend ist, welche Daten ich eingebe. AI oder Agents können auch nur so gut sein, wie die Daten, auf die sie zurückgreifen können. Und die Meister der Daten, die Systeme, in denen die Daten liegen, das sind die großen Softwareanbieter. Nehmen Sie mal das Beispiel SAP, die ja für viele Unternehmen quasi das Rückgrat der Unternehmenssoftware sind. Im SAP-System liegen unendlich viele Daten über Kunden, über Daten, über Produkte, über Rohstoffe und. Und natürlich das ganze Prozess-Know-how. Wer arbeitet mit wem, wie im Unternehmen und mit welchen Externen zusammen? Und die ganzen rechtlichen Bedingungen, die man damit auch beachten muss. Und spezifische Dinge, die man wissen muss. Eine SAP hat über 30 Branchenlösungen. Das ist so einfach von einem KI-Agenten nicht zu handeln. Zumal so ein Agent sehr oft nur für diese eine Aufgabe eine Optimierung durchführt, aber im Unternehmen noch ganz viele andere Dinge sind und ich kann eine Aufgabe optimieren, damit aber andere Aufgaben deutlich negativ beeinträchtigen. Das ist natürlich in den großen Softwarelösungen mit eingebaut. Punkt zwei, und das wissen wir, und das ist auch nochmal wissenschaftlich gerade durch eine Studie der Stanford University in den USA belegt worden, KI-Systeme sind immer noch fehlerhaft. Es passieren immer noch 5-10% der Ergebnisse, die entstehen, ja, basieren auf falschen Annahmen, auf falschen Schlüssen des Systems. Und das kann in vielen Unternehmensbereichen nicht toleriert werden. Ne? Wenn Sie Ihre Produktion über so ein System laufen lassen, dann darf da kein entscheidender Fehler passieren. Oder wenn Sie an Tausende von Kunden falsche Rechnungen schicken, ist das für das Unternehmen auch äußerst schädlich.
Ja, es kann aber auch positiv sein, oder?
Ah, wenn man wenn die Kunden bezahlen, man hat so hohe Beträge reingesetzt. Nein, aber das sind all die Probleme, die mit KI noch nicht gelöst sind. Dinge, die jetzt mehr so softwarespezifisch sind. KI geht mehr auf Optimierung des Codes aus, aber weniger, dass die Software auch Arbeitsspitzen bewältigen kann. Wie man im Software-Jargon sagt, skalieren kann. Dieses Thema funktioniert mit den KI-Lösungen auch oft nicht und darauf sind halt die klassischen Systeme ausgerichtet. Und KI ist natürlich basiert auf Mustererkennung und Wahrscheinlichkeit und nicht auf klare Regeln wie eine klassische Unternehmenssoftware. Aus dem Grund hat gerade bei Rechenoperationen KI-basierte Lösungen große Probleme und sind eher stark bei allen Dingen, die unstrukturierte Daten betreffen. Also Texte, da kommen ja ursprünglich her und Videos. Also es gibt eine Menge Einschränkungen, nicht zu vergessen, ganz am Schluss auch noch die rechtlichen Dinge, weil Software, die ich schreibe mit KI, ist nach Markenschutz, da sind nur Dinge, die von Menschen geschaffen wurden, schützbar. Also mit anderen Worten, auch wenn eigenes Know-how aus dem Unternehmen dort eingehen, eigene Daten, werden die für alle quasi zugänglich, sind die nicht rechtlich geschützt. Auch das ist sicher ein Punkt, den viele Unternehmen bedenken müssen. Und ganz zum Schluss das große Thema, wo wir auch schon, glaube ich, wir auch schon drüber gesprochen haben, Cybersecurity. Viele KI-Systeme greifen halt auf das ganze Internet zurück. Und da gibt es inzwischen natürlich auch schon Hacker und Angreifer, die ganz bewusst vergiftete Daten einstellen, um damit auf die KI-basierten Software-Systeme später Zugriff zu haben. Also viele Unternehmen werden sicher nur, wenn sie eine KI-basierte Lösung machen, eigene Daten verwenden, die geprüft und sicher sind. Und da kommen natürlich wieder die Daten ins Spiel, die auf den Systemen wie SAP, Nemetschek, Oracle oder Microsoft basieren, die im eigenen Unternehmen sind und die auch getestet und sicher sind.
Die Namen, die Sie jetzt in den Ring geworfen haben, sind das Namen, sind das Firmen, die nach wie vor auch zukünftig profitieren und profitieren werden von KI, statt darunter zu leiden?
Ich würde sagen, das sind ein paar gute Beispiele. Zumal sie können auch profitieren, dass zum einen ihre regelbasierte Software, um die KI-Vorteile mit unstrukturierten Daten zusätzliche Lösungen anbieten zu können. Zum Beispiel große Textdateien, Verträge. Verträge sind ja oft hunderte von Seiten lang und von Menschen nicht mit großem Spaß zu lesen. Das kann eine KI viel besser und viel besser auswerten, um solche Lösungen zu ergänzen und damit wertvoller zu machen. Zweiter Punkt, wie schon erwähnt, die Entwicklung von Software kann schneller und günstiger gehen. Es werden also, die Softwareentwickler werden teilweise mehr Editoren und Prüfer der Software hinterher. Und damit kann man erheblich an Kosten einsparen. Die SAP hat selbst vor kurzem darüber gesprochen, dass sie glaubt, beim Umsatz von 35 Milliarden, 2 Milliarden an Kosten einsparen zu können. Das ist nicht unerheblich. Und KI kann bei noch was helfen, wenn gerade große Systeme wie SAP überführt werden sollen in eine neue Generation, dann sträubt man sich oft als IT-Verantwortlicher davor, weil das doch mit viel Aufwand und viel Schmerzen verbunden ist, die auch teilweise Altsysteme, die man an das SAP-System angeschlossen hat, alle zu identifizieren und entsprechend rüberzuführen. Da gibt es inzwischen Lösungen, auch eigene Gesellschaften, die sich in dem Umfeld gegründet haben, die KI nutzen, um diese Altsysteme zu identifizieren und dann teilweise auch die entsprechenden Schnittstellen zu schreiben und damit die Kosten und auch den Zeitaufwand für eine größere Portierung von einem SAP-System oder vielleicht in einer Microsoft-Lösung deutlich zu verringern. Und das tut dann die Bereitschaft, in neue Software zu investieren, eher erhöhen. Also von der Seite könnten diese Unternehmen, die wichtige, komplexe Daten haben, die stark in den Unternehmen integriert sind, von diesen Vorteilen, die KI ihnen bietet, dass es einfacher ist, neue Software zu verkaufen, neue Lösungen anzubieten und auch günstige eigene Lösungen zu entwickeln, profitieren.
Also wo ChatGPT an seine Grenzen geführt wurde, und zwar von mir, aber nicht nur von mir, ist die Frage, ich will mein Auto waschen. Die Waschstraße ist 150 Meter entfernt. Aus Umweltgründen soll ich dorthin zu Fuß gehen oder mit dem Auto fahren? Ja, aus Umweltgründen muss natürlich zu Fuß gehen. Aber was ChatGPT auch nicht kann, weil nicht darf, und das erkennt diese Maschine, wenn ich sage, ChatGPT, mach mir schön Finanzplan, mach mir schön strukturiertes Portfolio, in welche Aktien soll ich investieren, dann kommt die Antwort, ich darf keine Finanzberatung machen. Deswegen haben wir ja Sie, deswegen haben wir Apus und Johannes Ries. Was bedeutet das, was wir jetzt besprochen haben, für die Anlagestrategien im Technologiesektor? Wie und wo investieren Sie momentan?
Sehr gute Frage. Also die Gewinne umgedreht ist ja so, im Softwarebereich werden im Moment die Halbleiteraktien hauptsächlich und die gefeiert, weil die durch diese großen Investitionen doch sehr viel Halbleiterbedarf entsteht. Gerade im Serverbereich Nvidia als Stichpunkt zu nennen, aber auch die großen Hyperscaler entwickeln ja ihre eigenen Halbleiterchips, um ihre eigenen Server auch unabhängig von Nvidia zu machen. Da ist ein großer Boom im Moment, der auch bei Speicherchips, weil man braucht ja umgedreht die Speicher für diese ganzen Daten, die dort erzeugt werden, sich in deutlich beschleunigten Geschäften niederschlägt. Da ist aber auch schon viel in Kursen passiert. Da kann man immer noch drauf setzen. Das ist noch lange nicht beendet. Umgedreht hat die Softwarebranche extrem gelitten. Es gab also wirklich Verkaufe, Software, investieren, Hardware. Da, wie gesagt, kann man vorsichtig den einen oder anderen Wert sich ansehen. Diese Narrative halten lange, wie gesagt. Es ist höchstwahrscheinlich nicht über Nacht, dass das verschwindet. Aber sukzessive, wenn das, was ich da gesagt habe, immer mehr klar wird und man erkennt, die alten Softwareunternehmen haben, gerade wenn sie komplexe Software haben, gute Startlösungen, kann man das sicher hier und dort in C reinhalten. Und das ist auch eine Strategie, die wir führen, sukzessive, wenn der Markt erkennt, dass KI kein Softwarekiller ist, sondern eher vielleicht ein gewisser Beschleuniger sogar, könnte die Stimmung doch entscheidend drehen. Das muss nicht morgen sein oder übermorgen, aber sicher in den nächsten 12 bis 18 Monaten halten wir das für sehr wahrscheinlich. Aus dem Grunde fangen wir auch an, vorsichtig in die Branche zu investieren. Wir haben ja unseren Ansatz in die Gewinner des Wandels und wir sehen die KI-Agenten zwar als eine große Veränderung in der Welt, die wird ja auch sonst unsere Welt verändern, vielleicht sogar mit physischer KI, über Roboter, über die wir mal ein anderes Mal gerne reden können. Aber die Softwareunternehmen werden durch KI kein Verlierer, sondern eher ein Gewinner des Wandels sein. Das sind wir ziemlich überzeugt.
Vielen Dank für diese klaren Einblicke. KI verändert also die Spielregeln der Softwareindustrie durchaus fundamental. Wir haben gesehen, von der Bewertungsseite und möglicherweise auch von den Geschäftsmodellen gerät hier der ein oder andere unter Druck. Aber, und das ist auch die Chance immer wieder für die Anleger, es entstehen neue Chancen für eben innovative Anbieter. Johannes Ries von Apus Capital, vielen Dank.
Dankeschön.
Börsenradio Network AG.
Das war der Hansa Invest Podcast.